Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Heute 25 Grad, Sonne, ein Frühlingstag, wie er schöner nicht sein kann. So muss es sein. Dieses Mal habe ich euch wieder spannende Geschichten mitgebracht. Es geht um die Geisterfabrik von Gonars, eine unfassbare Story. Es geht um die Frage, wem eigentlich der Strand in Italien gehören darf. Wir sprechen mit Dantes Geist. Und als hätte Italiens Fußball nicht schon genug Probleme, kommt es jetzt noch dicker. Also, rein in die Folge.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Die Geisterfabrik von Gonars, Italiens Zigarettenskandal. Gonars, ihr kennt es vielleicht von der Autobahn, 4500 Einwohner, ein ruhiger Ort im Friaul, nicht weit von der Ausfahrt Palmanova, die uns nach Grado bringt. Eigentlich nichts, was nach internationalem Verbrechen klingt. Und genau deshalb ist die Geschichte so irre. Denn mitten in diesem unscheinbaren Ort lief, monatelang unbemerkt, eine illegale Zigarettenfabrik im industriellen Maßstab. Was die Ermittler gefunden haben, klingt wie aus einem Drehbuch. Eine komplett ausgestattete Produktionsanlage, versteckt, abgeschottet und sogar unabhängig vom Stromnetz. Der Betrieb lief über einen eigenen Generator. Drinnen Maschinen, Verpackungslinien, Logistik und Menschen. 21 Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung, sie arbeiteten dort und lebten gleichzeitig in der Fabrik. Eine abgeschlossene Welt. Produktion rund um die Uhr. Die Arbeitsbedingungen will ich mir gar nicht vorstellen. Und die Zahlen, die sind wild. 137 Millionen Zigaretten wurden hergestellt in nur 5 Monaten. Das zeigt, welche Größe die Fabrik gehabt haben muss. Die Polizei stellte 70 Tonnen Tabak sicher. Das entspricht der Ladung von 20 Lastwagen. Geschätzter Umsatz, wie gesagt, in 5 Monaten, rund 89 Millionen Euro. Das ist wirklich kein Hinterhofgeschäft. Das ist Industrie. Und das Netzwerk dahinter, gut organisiert, international mit Schwerpunkt Osteuropa. Vertrieben wurde in ganz Europa, vor allem dorthin, wo Zigaretten teurer sind. Ein cleveres System. Die Region Friaul liegt strategisch perfekt, nahe an Osteuropa mit schnellen Routen Richtung Mitteleuropa. Um Spuren zu verwischen, wurde nur in der Nacht beladen und Tarnfirmen halfen, unter anderem eine Logistikfirma aus Triest. Die Ermittler sprechen von einer klar strukturierten kriminellen Organisation. Ach was. Am Ende der Razzia wurden 29 Personen angezeigt, 3 Personen festgenommen, Maschinen, Fahrzeuge und Ware beschlagnahmt. Und trotzdem bleibt ein Gedanke hängen. Wie kann so etwas mitten in Europa passieren? Die Antwort ist unbequem, weil solche Fabriken heute mobil, flexibel und perfekt organisiert sind. Weil sie Arbeitskräfte ausnutzen, Grenzen ausspielen und genau wissen, wo Kontrollen schwach sind. Und Gonars ist plötzlich nicht mehr nur ein ruhiger Ort im Friaul, sondern ein Symbol für ein Geschäft, das im Schatten boomt. Milliardenwert, europaweit vernetzt und erstaunlich schwer zu stoppen. Die Geisterfabrik ist weg. Das System dahinter ziemlich sicher nicht. Jetzt kommen wir zum verschwundenen Festival. Was ist los mit dem Trieste Bookfest? Triest im Frühling, eigentlich bedeutet das Bücher, Stimmen, Debatten in Cafés, Lesungen mit Meerblick. Kurz Trieste Bookfest. Nur dieses Jahr nichts. Stille. Was ist da los? Fakt ist, für 2026 gibt es keine Ankündigung, kein Programm, nicht einmal ein Datum. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise weiß man in Triest schon Monate vorher, wann die literarische Karawane durch die Stadt zieht. Also schauen wir hinter die Kulissen. Gerücht Nummer 1. Die Postjubiläumsmüdigkeit. 2025 war die große 10. Ausgabe. Mit vielen Events, internationalem Line-up, ordentlich Aufwand. In Italien nicht unüblich. Nach so einem Jubiläum gönnen sich Festivals ein Jahr Pause, um Kräfte und Geld zu sammeln. Gerücht Nummer 2. Da waren wir schon. Geld. Kulturfestivals hängen stark von öffentlichen Förderungen ab. Region Friaul-Julisch-Venetien, Stadt Triest, Sponsoren. Wenn da etwas wackelt oder verspätet kommt, und das passiert in Italien dauernd, wird schnell ein Jahr übersprungen. Offiziell sagt das natürlich niemand. Das Trieste Bookfest 2026 ist Stand jetzt nicht existent. Aber 2027 könnte ein Comeback-Jahr werden. Bis dahin bleibt Triest natürlich literarisch, nur eben ohne sein eigenes Festival. Wir behalten das im Auge. Dazu passt das Kapitel Die Stadt der Schriftsteller aus meinem neuen Buch Espresso unter Sternen, das ja in Triest spielt. Los geht's. War Dante tatsächlich in Triest? Oder zumindest in einem der Orte in der Nähe? Schön wär's. So mancher Triestiner träumt davon, dass der größte aller italienischen Dichter hier während seiner Verbannung aus Florenz im Jahr 1302 Station gemacht, vielleicht sogar länger gelebt hätte. Doch Dante tat gut daran, bei seiner Exilierung nicht allzu viele Spuren zu hinterlassen, denn ihm drohte der Scheiterhaufen, weil er in einem komplizierten Streit zwischen Kaiser und Kirche mit einer Kompromissposition beide Seiten gegen sich aufgebracht hatte. Das muss man auch erstmal schaffen. Als einigermaßen gesichert gelten seine Aufenthalte in Verona, in Treviso, in der Toskana und schließlich in Ravenna, wo er 1321 starb und auch begraben ist. Die Gerüchte um Dantes Aufenthalt in Triest stammen schon aus dem 16. Jahrhundert und es ist ein verzweifeltes Klammern an dürre historische Belege. Dante berichtet immerhin vom rauen friulanischen Dialekt und erwähnt die römischen Tempelruinen im nahen Pola in Istrien. Aber Triest? Damals ein Fischerort mit ein paar hundert Einwohnern. Ganz sicher war er aber zwischen 1929 und 1938 da, mehr als 600 Jahre nach seinem Tod. Jedenfalls dann, wenn man der Poetin Nella Doria Cambon Glauben schenken soll. Sie stammte aus bestem Triestiner Haus. Ihr Vater war einflussreicher Politiker, ihre Mutter, ihrerseits aus einer Künstlerfamilie stammend, veranstaltete literarische Salons. Da Nella mit ihren Versen völlig zu Recht wenig Geld verdiente, widmete sie sich dem Okkultismus und Spiritismus und beschwor die Geister der Verstorbenen herauf. Darunter, weil sie da einfach keine Scheu kannte, Dante. Am 4. Oktober 1929 erschien er ihr erstmals. Sie beschrieb den Geist folgendermaßen. Intensive, forschende Walnussaugen, dunkle Haut, braunes Haar, das in verfärbten Locken unter dem Kopfschmuck hervorlugt, der Glanz fällt von den etwas gekrümmten, schlanken Schultern herab. Was sich praktischerweise genau mit dem berühmten Porträt deckt, das Sandro Botticelli angefertigt hat, allerdings fast 200 Jahre nach Dantes Tod. Am 18. Februar 1937 wird der Dichter sogar zum Ghostwriter von Nella Cambon. Er legt seine Geisterhand auf ein ihm gewidmetes Manuskript, das zufällig auf einem Tisch im Wohnzimmer liegt, und korrigiert es durch das bloße Handauflegen. Der Verkaufserfolg für Nella bleibt aus. Dante war also irgendwie doch da. Aber auch ohne den Schöpfer der göttlichen Komödie und der modernen italienischen Sprache kann sich Triest Stadt der Schriftsteller nennen. Nach Dante kam Casanova, der mit seinen Lebenserinnerungen über seine unzähligen Affären einen frivolen Bestseller schuf. Der Jurist, Schriftsteller, Chemiker, Übersetzer, Philosoph und Glücksspieler wurde aus Venedig verbannt, weil er erstens mit zu vielen nobel verheirateten Frauen geschlafen hatte und zweitens eine mathematische Lücke in der Lotterie fand, die ihn sehr reich machte. Sein Entkommen aus den Bleikammern ist wohl dokumentiert. Nach monatelanger Kerkerhaft soll er es irgendwie geschafft haben, sich als Besucher auszugeben, der sich im Dogenpalast verlaufen und die Stunde der Verriegelung verpasst habe. Ich bin bis heute der einzige Autor, der diese Geschichte nicht glaubt, obwohl sie auch in der renommierten Literatur kritiklos übernommen wird. Wahrscheinlicher ist eher, dass ihm Bestechung die schweren Portale öffnete und die Geschichte von allen Beteiligten erfunden wurde, um entweder die eigene Haut zu retten oder die Flucht glamouröser darzustellen. Bei Casanova ist die Zeit in Triest nachgewiesen. Erstmals besuchte er die Stadt 1753, dann blieb er nach seiner Flucht aus Venedig fast 2 Jahre, nämlich vom November 1772 bis zum September 1774. Danach noch einmal für ein paar Tage 1776. James Joyce verbrachte mit einigen Unterbrechungen von 1904 bis 1920 11 Jahre in Triest. Einige Literaturwissenschaftler glauben, Joyce hätte im Ulysses Triest und nicht Dublin ein Denkmal gesetzt. Sein Schüler und Freund war Ettore Schmitz, der sich bald Italo Svevo nannte und zu einem der wichtigsten italienischen Romanciers des 20. Jahrhunderts wurde. Ein weiteres Schwergewicht, wenngleich außerhalb Italiens kaum bekannt und sogar gebürtig in Triest, Umberto Saba, ein guter Freund von Joyce, dessen Meisterwerk Trieste e una donna nicht ins Deutsch übertragen wurde. Rainer Maria Rilke war dagegen überhaupt kein Fan von Triest. Der feine Poet genoss eher die prächtige Abgeschiedenheit des Schlosses in Duino, wo ihn seine Förderin, die Gräfin Marie von Thurn und Taxis, ab 1912 immer wieder wohnen ließ. Oft sogar allein. Allein, aber mit all ihren Angestellten. Ja, er wird sich dort schon wohlgefühlt haben, als Hochadliger auf Zeit, wo ihm der Weltschmerz aufs Allerschönste gemildert wurde. Seine 10 Duineser Elegien erschienen 1923, der Wanderweg Sentiero Rilke hoch oben über der Adria, viele Jahre wegen Felsabgängen gesperrt, ist wieder offen und in einer halben Stunde zu schaffen. Franz Kafka, dessen Name auch oft fällt, war dagegen nur einmal in Triest und auch nur auf der Durchreise über Venedig an den Gardasee, möglicherweise nur eine Nacht. Dass sein Name im Zusammenhang mit Triest immer wieder auftaucht, liegt schlicht daran, dass Kafka und Triest gut zusammengepasst hätten. Und daran, dass der junge Jurist als Berufseinsteiger bei der Assicurazioni Generali begann, einem Unternehmen aus Triest, aber eben in dessen Prager Niederlassung. Ab in die Jetztzeit. Claudio Magris, 1939 in Triest geboren, ist die Stimme der Stadt, ein Bildungsbürger ganz alter Schule und viele Jahre Professor für moderne deutschsprachige Literatur. Der Titel seines Meisterwerks Mikrokosmi lautet auf Deutsch Die Welt en gros und en détail. Vermutlich deswegen, weil es im Deutschen keinen Plural von Kosmos gibt. Und es ist ein wunderbares Buch. Susanna Tamaro, 1957 in Triest geboren, schrieb mit Geh, wohin dein Herz dich trägt, einen internationalen Bestseller. Susanna ist im Übrigen die Großnichte des schon erwähnten Romanciers Italo Svevo. Und der, das muss ich einfach noch erzählen, war eine der ersten berühmten Persönlichkeiten der Welt, die bei einem Autounfall ums Leben kam, nämlich im September 1928, als er nach einem Kuraufenthalt in Bormio kurz vor der Ankunft in Triest frontal gegen einen Baum fuhr. Exakt ein Jahr früher, im September 1927, und das hat jetzt nichts mehr mit Triest zu tun, aber die Geschichte ist sehr gut, hatte es schon die berühmte Tänzerin Isadora Duncan im Auto erwischt. Und sie starb eines besonders bizarren Todes. Ihr langer, im Fahrtwind flatternder Schal wickelte sich ums Hinterrad und brach ihr das Genick. Eitelkeiten können gefährlich sein, kommentierte Gertrude Stein den Unfall. Der aktuelle Literaturnobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai lebt ebenfalls in Triest. Und ist es denn zu glauben, der Ungar ist regelmäßig in meinem Café San Marco, wie er in einem Interview erzählt. Ich habe ihn dort leider nie getroffen. Und ich frage mich, ob man Nobelpreisträger um ein Selfie anhauen darf? Werbung. Reden wir zuerst über Manfredi Gimona. Er stammt aus einer legendären Hoteliersfamilie. Langjährige Grado-Urlauber können sich bestimmt an seinen Vater Enver erinnern, der das Hotel Adria leitete und der in München, Kitzbühel, Innsbruck und Wien genauso bekannt war wie in Grado. Er war ein Original im allerbesten Sinne, ein ganz feiner Mensch. Genauso wie sein Sohn, der nun das Hungaria leitet. Es ist ein Apartmenthotel in toller Lage mit großen, edel eingerichteten Suiten, die aus 2, 3 oder 4 Zimmern mit Balkon bestehen. Die Suiten sind voll ausgestattet, niemand muss also Bettwäsche, Handtücher oder gar Kochutensilien mitschleppen. Selbstverständlich gibt es auch Heizung und Klimaanlage. Außerdem von Mai bis Oktober eine täglich besetzte Rezeption und ein Frühstücksbuffet für alle, die das wollen. Und es gibt einen Tiefgaragenplatz unterm Haus. In Grado Gold wert. Ich weiß, wovon ich rede. Wir wohnen selbst dort. Und der aktuelle Bürgermeister auch. Ihr seid ganz nah dran am Geschehen. Ich habe immer sehr zurückhaltend über das Hungaria gesprochen, weil es von meiner Frau betrieben wurde. Jetzt ist aber niemand mehr von der Familie involviert und ich kann es ohne schlechtes Gewissen anpreisen. Viele Hotels in Grado sind ja in einer Zeit gebaut worden, als die Devise hieß, Hotelzimmer sind zum Schlafen da. Die Räume sind oft winzig, dunkel und schlecht geschnitten. Die Apartments im Hungaria sind dagegen hell, modern und großzügig und die Kochecke ist eine echte Küche. Und Manfredi, der perfekt Deutsch spricht und in Hotels aufgewachsen ist, weiß, auf was Gäste Wert legen. Bei ihm seid ihr in sehr guten Händen. Also, wenn ihr wollt, können wir für euren nächsten Urlaub Nachbarn werden. Bei Anfragen grüßt ihn gern von mir, dann seid ihr in allerbesten Händen. Alle Infos und Links packe ich in die Shownotes. Denn nochmal, ich wohne selbst dort. Wie ehrlich kann Werbung sein?
Die italienische Weisheit.
Eure Lieblingsrubrik ab jetzt, ein fester Bestandteil, versprochen. Die italienische Weisheit in dieser Folge. Amore, vino e cucina. Se manca uno, manca tutto. Liebe, Wein und Küche. Fehlt eines, fehlt alles.
Wir gehen ins Stadion.
Der italienische Fußball ist in einer schweren Krise. Erst zum dritten Mal hintereinander eine verpasste Weltmeisterschaft und jetzt auch noch das. Italien und seine Stadien. Das ist keine Liebesgeschichte. Eher ein Drama. Und zwar eines, das sich seit Jahren anbahnt und jetzt seinen Höhepunkt erreicht. Denn der italienische Fußball steht unter Druck und zwar massiv. Warum? Weil Italien 2032 gemeinsam mit der Türkei die Europameisterschaft ausrichten wird. Oder besser gesagt, ausrichten soll. Bizarre Idee übrigens, Italien und Türkei. Was haben diese Länder miteinander zu tun? Aber egal. Die Türkei ist bereit. Moderne Stadien, Infrastruktur, passt alles. Und Italien hinkt hinterher. Deutlich. Die Organisatoren warnen, wenn jetzt nicht beschleunigt wird, verliert Italien den Anschluss und zwar trotz bereits vergebener EM. Im schlimmsten Fall wird Italien die EM entzogen. Das ist alarmierend. Aber ein Blick auf die Stadien reicht. Viele sind alt. Sehr alt. Das Durchschnittsalter der italienischen Stadien, man kann es kaum glauben, der Serie A liegt bei 61 Jahren. In der Serie B gar bei 67 Jahren. In Europa wurden allein in den letzten 20 Jahren 226 neue Erst- und Zweitligastadien gebaut. In Italien 3. Juventus, Udine, Atalanta Bergamo. Die übrigen Stadien sind ineffizient, renovierungsbedürftig und weit, weit entfernt von dem, was die UEFA heute verlangt. Und das ist kein neues Problem. In den letzten Jahren wurden Chancen verpasst, Projekte verschleppt und Investitionen vertagt. Während andere Länder gebaut haben, hat Italien diskutiert. Und das Problem liegt ganz tief im System. Die meisten Stadien gehören der öffentlichen Hand, also meistens der Stadt. Das klingt erstmal gut, ist aber in der Praxis ein Investitionskiller. Denn private Investoren, die eigentlich wollen, treffen auf Bürokratie, auf Genehmigungsverfahren, die sich ziehen, auf lokale Widerstände und auf politische Unsicherheit. Ergebnis: Viele Projekte scheitern, bevor überhaupt ein Bagger anrückt. Und genau hier kommt die EM 2032 ins Spiel. Sie ist mehr als nur ein Turnier. Sie ist vielleicht die letzte Chance. Die Clubs hoffen auf Hilfe. Ohne staatliche Unterstützung wird das alles kaum zu stemmen sein. Was jetzt gebraucht wird, ist eigentlich simpel. Zumindest auf dem Papier. Weniger Bürokratie, steuerliche Anreize, mehr Raum für private Investoren. Und vor allem klare politische Entscheidungen. Bislang viel Diskussion, wenig Umsetzung. Immerhin, Rom hat die Lage als Notfall eingestuft. Man hat also was erkannt. Und Reformen gefordert. Parallel laufen Gespräche mit der UEFA, die regelmäßig Updates verlangt. Der nächste wichtige Bericht soll im September kommen. Dann wird's ernst. Die Zeit läuft. Und im Fußball weiß man, wenn man zu lange zögert, ist das Spiel irgendwann entschieden. Italien steht genau an diesem Punkt. Einem Wendepunkt. Wenn nichts passiert, wäre das eine Blamage und eine verpasste Chance vor der ganzen Fußballwelt. Jetzt geht es um den Kampf um den Strand und zu einem der meist diskutierten Themen in den Bars von Grado, Lignano und Jesolo. Oft aber nur von Einheimischen. Die Urlauber bekommen von den Diskussionen nichts mit. Aber dazu gibt es ja diesen Podcast. Aber fangen wir mal fröhlich an. Wenn die fabelhaften Wochenenden und die nicht sehr fabelhafte Weltlage samt unsicherer Flugverbindungen als Hinweise auf die kommende Saison taugen, dann erwartet uns ein Rekordsommer an der Adria. Seit 2 Wochen dürfen am Hauptstrand von Grado die Sonnenschirme gebucht werden. 2200 gingen in den Online-Verkauf, weitere 1000 sind bereits den Abonnenten zugeteilt. Einer davon, meiner Schwiegermama. Besonders beliebt sind die Schirme in der ersten Reihe. Verstehe ich nicht. Darüber habe ich ja in mein Leben am Strand geschrieben. Hinten ist es doch viel besser. Egal. Der Bürgermeister hat derweil andere Sorgen. Und jetzt kommen wir zu den Problemen. Grado hat sich mit anderen Badeorten in ganz Italien zu einem G20 der Strände zusammengeschlossen. Gerade traf man sich im toskanischen Bibona. Im September ist ein Gipfel in Lignano geplant. Denn um den Platz am Strand ist in Italien ein echter Kampf entbrannt. Die Kontrahenten, Europäische Union gegen Italiens Strandclubbetreiber. Die EU fordert freien Markt. Die Betreiber geben aber die Konzessionen ungern ab. Denn diese Konzessionen sind einerseits extrem lukrativ. Und weil die Betreiber andererseits, sagen sie, über Jahre investiert hätten, können nun nicht einfach ein anderer Bewerber kommen und alles übernehmen. Brüssel fordert aber öffentliche Ausschreibungen und einen fairen Wettbewerb. Lizenzen dürften nicht einfach innerhalb der Familie weitergegeben werden. Und selbstverständlich wären Entschädigungen oder Abstandszahlungen vorgesehen. Das Problem dieser geschlossenen Gesellschaften gibt es überall in Italien, etwa bei den Taxilizenzen in den großen Städten und auch bei den Gondolieri in Venedig. Die italienischen Politiker zögern, an den Stränden das EU-Recht durchzusetzen, weil fast alle Bagni in der Hand von örtlichen Familien sind. Eine gesetzeskonforme Entscheidung würde Wählerstimmen kosten. Die Stimmung unterm Sonnenschirm ist also angespannt. Weil vieles in der Luft hängt, wollen die G20 Rechtssicherheit. Der Strandtourismus ist für viele Orte überlebenswichtig. Wenn aber die Branche unsicher ist, bleiben Investitionen liegen. Also, entweder sofortige und konsequente Umsetzung des EU-Rechts, was schon seit 2006 fällig gewesen wäre, oder ein ebenso konsequenter Schutz der Strandclubbetreiber. Es gibt in Italien etwas mehr als 12.000 Bagni mit einem durchschnittlichen Umsatz von 260.000 Euro im Jahr. Ich darf ergänzen, wir sind ja hier unter uns, mit einem offiziellen durchschnittlichen Umsatz von 260.000 Euro. Ihr wisst, was ich meine. Das Schreckgespenst des freien Markts hat übrigens einen Namen. Fritz Bolkestein. Der EU-Kommissar, inzwischen verstorben, war für den Erlass verantwortlich, der die Erbhöfe am Strand verbieten will. Und das Wort Bolkestein ist in Italien zum Synonym für diesen Kulturkampf geworden. Zum Glück kein Deutscher. Wer den Namen des Niederländers vor einem Strandclubbetreiber ausspricht, der erlebt, was der menschliche Körper zu leisten vermag. Der Kopf des Betreibers wird tomatenrot anlaufen, dann wird schwarzer Dampf aus seinen Ohren zischen.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Mein geschätzter Kollege Georg Lux hat sich wieder mit dem Fotografen Helmut Weichselbraun zusammengetan. Dieses formidable Duo hat uns ja schon die Lost Places Bücher geschenkt. Sehr empfehlenswert. Das neue Buch heißt Alpe Adria Radweg von Villach bis Grado. Geheime Orte und überraschende Entdeckungen entlang der Strecke. Die beiden haben ein wunderbares Gespür und auch ein Auge für Geschichten links und rechts des Weges. Ob ihr nun Radfahrer seid oder nicht, definitiv ein Buch, das sich lohnt. Und für das Grado-Kapitel haben sie netterweise mich interviewt. Den Link zum Buch packe ich in die Shownotes. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien oder von mir im Smoking auf dem Wiener Ball der Bücher. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und empfehlt ihn gern weiter. Würde mich riesig freuen. Ganz wichtig, Abonnement. Das klingt immer so, als würde es was kosten. Nein, es kostet nichts. Ihr bekommt nur eine Nachricht, wenn eine neue Folge draußen ist. Und am allerwichtigsten, mein neues Buch Espresso unter Sternen erscheint in diesen Tagen. Ich bin so gespannt, was ihr davon haltet. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.